SRF 2 Kultur.
Hanno Löwy wirft ein Geldstück in die Jukebox in der Eingangshalle des Jüdischen Museums in Hohenems. Die Sendung kann also beginnen. Willkommen zur Passage über Schellack und Vinyl, Emil Berliner und Leonhard Cohen, jüdische Identität und Ambivalenz. Am Mikrofon begrüßt sie Martin Heule.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Hanno Löwy, wo sind wir?
In der Ausstellung Jukebox, Jukebox. Und wenn eine Ausstellung so heißt, dann muss sie auch mit einer echten Jukebox anfangen, in der ganz viel Musik von jüdischen Musikern und jüdischen Komponisten zu hören ist. Ob das nun jüdische Musik ist, wenn Lou Reed, geborener Rabinowitz, Born on the Wild Side singt, darüber kann man dann trefflich streiten.
Das ist das Jüdische Museum in Hohenems in Vorarlberg. Das ist an der Schweizer Straße. Also wenn man hier lang geht, kommt man in die Schweiz. Das ist nicht weit entfernt von der Schweizer Grenze. Man geht da über die Paul-Grüninger-Brücke und ist dann in Diepoldsau, Herisau im St. Galler Rheintal. Also wir sind an der Schweizer Grenze.
Ja, das ist natürlich für das Leben hier ziemlich bestimmend, schon lange, jahrhundertelang. War das Grenzregion, Hohenems war mal eine eigene Reichsgrafschaft, so ein kleiner Pufferstaat zwischen Habsburg aus Habsburg-Österreich und der Eidgenossenschaft. Unser Publikum kommt genauso aus der Schweiz wie aus Österreich.
Pufferstaat wie Liechtenstein heute etwa?
Ja, zu dieser Zeit gehörte Liechtenstein den Hohenemser Grafen.
Und warum hat Hohenems ein jüdisches Museum?
Früher gab es mal zwei Hauptstraßen hier im Ort. Die Straßen gibt es noch, sie heißen nur nicht mehr so. Aber das war die Israelitengasse, also die Judengasse. Und die andere Hauptstraße hieß Christengasse. Und zwar wirklich so. Man kann sich vorstellen, was das hieß. Es gab 30 Jahre lang im 19. Jahrhundert zwei politische Gemeinden Hohenems. Eine jüdische und eine christliche.
Jetzt müssen Sie mir noch etwas erklären. Weshalb hat das Jüdische Museum Hohenems so einen Ruf, der über die Landesgrenzen hinausgeht? Man weiß, da ist immer wieder was los. Sie machen hier immer wieder sehr interessante, sehr aufregende Ausstellungen. Wie kommt das?
Also an einem Ort, der mal aus einer Christengasse und einer Judengasse bestand, kann man sich vielleicht trauen, etwas zweideutiger zu sein. Und Zweideutigkeit ist etwas Herausforderndes. Die Dinge, die wir zeigen, haben eben zwei Seiten. Unsere Jukebox ist eben auch eine Jukebox und die ganze Geschichte, die wir hier erzählen, ist eine Geschichte, die immer davon handelt, dass man sich selber einmal von außen betrachten kann, dass man sich im Spiegel betrachten kann, dass man die Dinge von verschiedenen Seiten aus betrachten kann. Das ist manchmal ein bisschen frech und es ist manchmal auch ein bisschen provozierend, aber es findet sein Publikum.
Hanno Löwy, der Herr im Haus, im Jüdischen Museum in Hohenems, über Zweideutigkeiten, über die Herausforderung der Zweideutigkeit, über Jukebox, also Musikbox, und Jukebox, Judenbox. Erzählen wir vom Anfang an. Wir schauen zurück ans Ende des 19. Jahrhunderts. Da veränderte ein deutsch-jüdischer Emigrant in den USA die Welt. Emil Berliner erfand das Grammophon und die Schallplatte. Damit hat das Zeitalter der Massenunterhaltung ihr erstes globales Medium gefunden. 100 Jahre lang waren Schellack und Vinyl die Tonträger der populären Kultur. Auf ihnen haben sich die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts verdichtet. Die Utopien des 20. Jahrhunderts, die Katastrophen, die Illusionen und die Hoffnungen. Die Schallplatte wurde zu einem Massenprodukt. Sie hat sich am Geschmack der Massen orientiert, war aber auch gleichzeitig Ausdruck von persönlicher Identität. Was uns an dieser Geschichte hier besonders interessiert, ist, dass die Geschichte der Schallplatte auch eine Geschichte jüdischer Erfinder, Musiker, Komponisten, Musikproduzenten und Songwriter war. Ihre Musik, der allgegenwärtige Sound des 20. Jahrhunderts mit seinen bekannten Songs, Musicals und Filmmusiken, war nicht immer jüdische Musik, aber immer ein Produkt jüdischer Geschichte und Erfahrung. Am Anfang der Geschichte steht der Phonograph.
Edison war begeistert, er hat gedacht, er hätte ein super Diktiergerät für das Büro erfunden. Viel mehr ist ihm auch nicht eingefallen, als dass man irgendwie Sprache aufzeichnen kann. Er hat dann schon gemerkt, Musik geht auch. Das hat ihn nicht wirklich interessiert, weil Musik und Kunst Edison überhaupt nicht interessiert haben. Und das setzte natürlich, wenn man so will, seiner Erfindung schon mal erste Grenzen. Die zweite Grenze war, das Problem war seine Walzen. Seine Zylinder konnte man nicht vernünftig reproduzieren. Und das hieß, wenn man jetzt zum Beispiel ein Musikstück aufnehmen wollte, gingen eh nur ganz kurze Stücke von 2-3 Minuten, dann musste ein Sänger oder eine Sängerin das, wenn man 300 Stück verkaufen wollte, 300 Mal singen. Das war jetzt nicht unbedingt eine Ermutigung für bekannte Musiker, sich auf Edison-Zylindern vervielfältigen zu lassen. Mit anderen Worten, das war am Anfang noch nicht wirklich populär. Das Zweite war, die waren einfach sehr, sehr teuer. Sowohl die Geräte als auch diese Walzen. Und Edisons Gerät ist zwar noch bis zum Ersten Weltkrieg verkauft worden, aber es war nie der durchschlagende Erfolg, den er gern gehabt hätte. Diesen Erfolg hatte jemand ganz anderes.
Jemand ganz anderes erwies sich als erfolgreich, einer, heute nicht mehr so bekannt wie sein Firmenlogo, eines von den bekanntesten Firmenlogos.
Da begegnet man einem sehr bekannten Hund, der in einen solchen Grammophontrichter hineinschaut, in Wirklichkeit hört. Er hört die Stimme seines Herrn, his master's voice. Das war das erste weltweite Logo einer Firma, die als Weltfirma Weltkultur schrieb, nämlich die Gramophone Company.
Ja, und hier habe ich gelesen, das ging tatsächlich um einen Hund, der versucht, seinen verstorbenen Herrn zu hören im Trichter.
Ja, die Geschichte ist sehr rührend. Das hat sich sozusagen auch als Verkaufsargument natürlich gut benutzen lassen. Zunächst mal musste das Grammophon erfunden werden. Und da kam wieder ein Erfinder zum Zuge, diesmal Emil Berliner, ein Jude aus Hannover, der nach Amerika emigriert war, sich ebenfalls mit Mikrofontechnik beschäftigt hatte und 1887 ein Patent einreichte für das Grammophon, also ein Abspielgerät mit einem flachen Tonträger. Das klingt jetzt erstmal noch nicht nach einer super Innovation, war aber tatsächlich der entscheidende Schritt. Erstens ließ sich dieser flache, diese scheibenförmige Tonträger sehr bald auch reproduzieren. Er hat einfach auch experimentiert mit Materialien und es geschafft, dass man die abgießen konnte. Und damit konnte man natürlich jetzt tatsächlich auch populäre Musiker auf eine solche Platte bringen. Wenn man die dann sozusagen ein paar hundert Mal pressen kann, dann ist das auch für einen bekannteren Musiker interessant und es ist einfach besser verkaufbar, nämlich es ist herstellbar zu einem Preis, den sich die Leute leisten können. Also damit war sozusagen ein populärer Tonträger geboren und damit letztlich die Popkultur, damit letztlich die erste globale Kultur überhaupt. Das war noch sozusagen vor der massenhaften Verbreitung der Fotografie als etwas, was Leute selber tun. Es war vor allem vor dem Radio, vor dem Film noch eigentlich der erste weltumspannende globale Kulturträger. Und Emil Berliner hat dann auch sehr schnell Firmen gegründet in Kanada, in London. Sein Bruder hat dann in Hannover die Deutsche Grammophon gegründet. Und das heißt, auch Europa war für das Grammophon und die Schallplatte erobert. Bald konnte man die aus dieser Shellac-Mischung herstellen, die dann auch präziser zu prägen war und eine bessere Tonqualität hatte. Und dann kam ein Maler, nämlich Herbert Rowe in London, dessen Bruder war gestorben und der Hund saß immer vor dem Edison-Phonographen, hatte der noch mit einer Walze, mit der Stimme seines Bruders. Und die hat der Hund immer gehört. Dann starb auch noch der Hund und dann hat der Maler dem Hund und dem Bruder ein Denkmal gesetzt, indem er den Hund vor einem Edison-Phonographen porträtiert hat. Dann ist er mit dem Bild zum Edison gegangen und hat ihm das angeboten und Edison hat gesagt, was soll ich damit, ich habe doch keine Galerie. Und dann ist er zu Berliner gegangen, in London, zur Firma und zu dessen Vertreter. Und der hat gesagt, na super, dann hat sich mit Emil Berliner verständigt. Und das ist genau, was wir brauchen. Wir brauchen ein Markenzeichen, ein Logo, das die Leute verstehen. Nur das mit diesem Edison-Phonographen in dem Bild, das müssen wir noch ändern. Dann hat der Maler brav den Edison-Phonograph übermalt und ein Emil Berliner Grammophon da reingemalt in das Bild, das dann tatsächlich bald alle Schallplatten der Gramophone Company zierte und dann auch von anderen Firmen wie Victor in den USA, auch eine Firma, die aus der Gramophone hervorgegangen war.
Emil Berliner stellte die Schallplatten aus Bariumsulfat, Schiefermehl, Baumwollfasern und Shellac her. Shellac, ein Harz aus Indien, Harz aus dem dunkelroten Sekret von Lackschildläusen. Dem Ganzen wurde Ruß hinzugefügt, damit die schwarze Scheibe entstand. Emil Berliner hat damals auch eine Testplatte besprochen mit deutschen Sprichwörtern. Der Reihe nach, aller Anfang ist schwer oder dann der benediktinische Ordensleitspruch bete und arbeite. Wer das Kleine nicht ehrt, ist des Großen nicht wert. Wer Pech angreift, besudelt sich. Handwerk hat einen goldenen Boden. Dann die ausgesprochen preußische Tugend, lerne leiden ohne zu klagen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wer einem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und am Schluss, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Man muss die Ohren gut spitzen, um die Sprichwörter alle zu verstehen.
Handwerk hat einen goldenen Boden, lerne leiden ohne zu klagen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das tut auch keinem anderen zu. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Das ist nicht nur ein tontechnisches Dokument, sondern auch Beleg dafür, wie sehr deutsche Juden deutsche Werte vertraten, wie sehr sie Deutsche waren. Emil Berliner und sehr viele Akteure im Umfeld der Massenunterhaltung, die jetzt aufkam, waren Juden. Wie kommt das? Woran liegt das?
Interessanterweise gab es viele Schallplattenfirmen, die vor allem von Migranten gegründet worden sind, darunter übrigens auch ein türkischer Musikproduzent, der zusammen mit einem jüdischen Musikproduzent die Firma Atlantic gegründet hat. Also manchmal waren das auch muslimisch-jüdische Koproduktionen, diese Geschäfte. Naja, was wir sagen können ist, und das ist, wenn man so will, ein Teil jüdischer Sozialgeschichte. Und es ist aber eben auch ein Teil, wenn man so will, von Migrationsgeschichte. Es waren immer Menschen, die quasi vom Rand der Gesellschaft zum Herzen der Gesellschaft wollten, also Migranten, die irgendwo sich neu erfinden mussten, die sich auf innovative, neue Produktionswelten eingelassen haben. Da, wo sozusagen der Markt noch nicht vergeben war, da, wo noch nicht alles arriviert und gesettelt und geregelt war. Ob das das Kino war oder die Fotografie oder eben die Musikindustrie. Und darunter waren eben tatsächlich sehr viele Juden. Das ist erstmal einfach nur ein empirischer Umstand, von dem wir noch am Anfang gar nicht wussten, ob er wirklich was bedeutet. Es war nur tatsächlich auffällig, dass eigentlich ab Emil Berliner alle wichtigen Innovationen innerhalb der Schallplattengeschichte von jüdischen Erfindern geschrieben worden sind. Ob das die Erfindung des Schallplattencovers war oder die Gründung eines ganz großen Teils der wichtigen Musikfirmen und Schallplattenfirmen oder die Erfindung der Stereophonie oder die Erfindung der Vinylschallplatte und damit sozusagen der langsameren Abspielmöglichkeit, die dann überhaupt den Markt für klassische Musik auf Schallplatten richtig geöffnet hat. Das ist schon eine interessante Geschichte, dass das eigentlich immer Newcomer waren, Migranten waren, häufig mit jüdischem Hintergrund. Und das, was daraus tatsächlich eine jüdische Geschichte macht, ist nicht, dass die als Juden das erfunden haben oder dass sie als Juden in die Geschichte der Popmusik eingegangen sind, sondern eigentlich, weil sie genau an der Schwelle von ihrer Tradition und ihren Herkunftsländern in eine neue Welt standen. Und letztlich ist vielleicht der Abschied von der jüdischen Tradition oder der Bruch mit der jüdischen Tradition, das Entdecken einer neuen Welt und der Versuch für eigentlich die ganze Welt etwas zu tun, das Jüdische an dieser Geschichte.
Diese Geschichte natürlich nährt bis zum heutigen Tag alle Verschwörungstheorien, dass nämlich die Juden hinter der ganzen Unterhaltungsindustrie stecken, hinter allen Medien. Das sind immer die Juden, die versteckt die Welt regieren.
Ja, ich habe das auch gerade im St. Galler Tagblatt gelesen und habe mich darüber gewundert. Das Problem ist, es nützt ja nichts, so zu tun, als ob es nicht tatsächlich viele Juden im Filmbusiness gegeben hätte oder viele Juden in der Musikindustrie. Nur die brauchten sich ja nicht zu verschwören. Die hatten einfach schlicht ein Interesse an Musik. Und sie hatten ein Interesse daran, Musik für alle Menschen dieser Welt zu machen. Das, was sie jüdisch machte, in Anführungsstrichen, war gerade, dass das, was sie taten, für alle Menschen war, nicht nur für irgendein Land oder für eine Religion oder für irgendwie eine bestimmte Gruppe von Menschen, sondern aus ihrer Geschichte, die manchmal eine Verfolgungsgeschichte war, die manchmal einfach eine Migrationsgeschichte war, die manchmal einfach nur die Geschichte der Zerstörung ihrer traditionellen Lebenswelten war in Osteuropa. Die sind auf Wanderschaft gegangen und die haben in den Gesellschaften, in denen sie dann neu anfangen mussten, das war natürlich nicht zuletzt die USA, aber auch europäische Gesellschaften, sie haben dort versucht, etwas zu tun, was für alle Menschen ist. Musik zu schreiben, die alle Menschen gerne hören wollen, ein Medium zu propagieren, das tatsächlich für alle Menschen auf diesem Erdball zugänglich ist. Letztlich ist das, was ihnen dann zum Vorwurf gemacht worden ist, dass sie sich aus ihrer engen eigenen jüdischen Tradition herausbewegt haben und tatsächlich fähig waren, etwas zu formulieren, das für die Menschen attraktiv ist, egal welche Herkunft sie haben. Sie wurden damit quasi, das ist tatsächlich in der gesamten Geschichte der Popkultur immer wieder vorgekommen, sie wurden damit quasi zu Repräsentanten von so etwas wie einer Weltgesellschaft. Das machte sie natürlich auch angreifbar, insbesondere angreifbar aus dem Blick derjenigen, die so etwas wie eine Weltgesellschaft gar nicht wollen. Also natürlich waren sie die Prototypen, mal freiwillig, mal unfreiwillig, von so etwas wie Weltmusik, von globaler Musikkultur, von transnationalen Beziehungen, das waren sie. Und es nützt nichts zu behaupten, das wären sie nicht gewesen. Die Frage ist nur, findet man das schlecht oder findet man das gut?
Er galt als jüdischer Caruso, in der heutigen Ukraine geboren, in den USA ein Superstar geworden, Josele Rosenblatt, der einmal Bekannte. Der Kantor der Vergangenheit und der Opernstar der Zukunft kämpfen in mir. Hier singt er 1912 Kol Nidri das Abendgebet zu Yom Kippur, eine der berühmtesten jüdischen Melodien. Von der Minderheitenmusik für Juden war der Weg nicht weit zu anderen Minderheiten, zu anderen Weltmusiken, zu Folk zum Beispiel.
This land is your land and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Einer dieser Pioniere war Mo Ash. Interessante Geschichte, es war der Sohn eines bekannten jiddischen Schriftstellers, Shalom Ash. Und Mo Ash, schon selbst in New York geboren, hat die Schallplattenfirma Ash Recordings gegründet und zunächst mal jiddische Musik, also jiddische Theaterlieder, auf den Markt gebracht. Die Bagelman Sisters, aus denen später die Barry Sisters wurden und andere. Und während der 40er Jahre hat er Woody Guthrie kennengelernt und hat hunderte von Aufnahmen mit Woody Guthrie gemacht, unter anderem natürlich legendärer Song This Land Is Your Land, und hat dann mit Leet Belly und Pete Seeger angefangen, linken amerikanischen Folk zu produzieren. Also wenn man so will, sozialrevolutionäre Musik, das war Folkmusik. Und hat eben 1948 die Firma Folkways Records gegründet. Das war lange Zeit das wichtigste Label für weltweit produzierte Folkmusik.
Wir haben inzwischen die Grammophonsammlung in der Ausstellung in Hohenems verlassen und sind in einem großen Museumsplattenladen. Alle Wände voll mit Schallplattenhüllen, mit Covers, in der Mitte eine Theke mit vielen Hörbeispielen, thematisch geordnet. Hier kann man verweilen.
Ja, wir haben gedacht, das Herz einer Ausstellung zur Schallplattengeschichte muss ein Schallplattenladen sein. Und das Herz eines Schallplattenladens ist natürlich der Counter, ist die Theke. Da trifft man sich, da hat man sich jemals früher getroffen, hat Musik gehört, hat aber auch von der Musik geschwärmt, die man hört, hat sich beraten lassen, hat mit anderen Schallplattenliebhabern sich unterhalten über die Musik. Und ein Ausgangspunkt dieser Ausstellung war ja gar nicht so sehr die Technik, sondern einfach die Tatsache, dass Schallplatten ein sehr starkes Medium der Erinnerung sind. Und zwar nicht nur das, was drauf ist auf der Schallplatte, sondern auch das, was wir erinnern, wenn wir eine Schallplatte in die Hand nehmen und sie hören. Und nicht zuletzt hat man ja Schallplatten angefangen zu sammeln in der Jugendzeit, da wo man über seine Identität zum ersten Mal nachdenkt, da wo man seine erste Liebe erlebt, wo der erste Kuss ist, wo all diese ganz entscheidenden, einschneidenden Erlebnisse sind, wo man zum ersten Mal sich mit der älteren Generation auseinandersetzt, nach seinem eigenen Weg im Leben sucht und eben auch seine eigene Kultur definiert. Und für einige Generationen war diese Definition der eigenen Kultur gleichbedeutend mit der eigenen Schallplattensammlung.
Ein Lied geht die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Die Melodie erreicht die Sterne, jeder von uns hört sie so gerne. Von Liebe singt das Lied, von Treue singt das Lied. Und es wird nie verklingen, man wird es ewig singen. Flieht auf die Zeit, das Lied bleibt in Ewigkeit.
Das Museum hat viele solcher Erinnerungen gesammelt. Hier eine von Ari Rath, 1925 in Wien geboren, 1938 mit einem Kindertransport nach Palästina gekommen.
Zu meiner Bar Mitzwa, 11 Wochen vor dem Anschluss im Jahr 1938, bekam ich als eines meiner schönsten Geschenke ein Grammophon, das man ankurbeln musste, mit Schallplatten von Josef Schmidt. Ich konnte sie leider im November 1938 nicht nach Palästina mitnehmen. 1935 besuchte uns unsere hübsche Cousine Dolly aus Berlin. Als das Telefon läutete, lief ich wie gewöhnlich als erster hin, um den Hörer abzunehmen. Eine sanfte Männerstimme wollte mit Dolly Fried sprechen. Da sie nicht zu Hause war, fragte ich, ob ich ihr etwas ausrichten kann. Sagen Sie ihr bitte, dass Josef Schmidt angerufen hat. Ich war so begeistert, dass ich mit Josef Schmidt gesprochen hatte und erzählte es mit Stolz noch wochenlang allen meinen Freunden. Josef Schmidt war ein Verehrer von Dolly, hatte aber leider keine Chance, weil er so klein war.
Es wird nie verklingen, man
das ewige Singen flieht auf die Zeit, dass wir bleibt in Ewigkeit.
Josef Schmidt ist in Czernowitz aufgewachsen. Er hat zu Beginn der 30er Jahre im 20. Jahrhundert 38 Rundfunkopern eingespielt und sang sich mit seinen Schlagern in alle Herzen. Die Nazis jagen ihn durch ganz Europa. 1940 gelingt ihm zu Fuß die Flucht in die Schweiz. Er kommt ins Auffanglager Gierenbad, wird etwas später krank ins Kantonsspital eingeliefert, als Simulant zurückgeschickt und stirbt zwei Tage später.
In dem Moment, wo die Kantoren populär werden, fangen viele von ihnen auch an, ganz andere Sachen zu singen. Josef Schmidt, der hat als Kantor noch angefangen und wird dann eben eigentlich der populärste Gesangsstar der 20er, 30er Jahre. Und populäre Musik hieß damals ja noch nicht dasselbe wie Popmusik. Es war Musik für Erwachsene, das war von Schlager bis Opernmelodien ein breites Spektrum. Da hat man nicht so unterschieden zwischen Schlagermusik und Opernmelodien. Oder eben Leute wie Al Jolson, der als Kantorensohn aufwuchs, aber dann von zu Hause abhaute, weil er lieber an den Broadway wollte. Und der dann zunächst mal seine Karriere schwarz geschminkt in Blackface vollbrachte, weil, naja, das der Weg war, in dem man sozusagen in den Mainstream kommen konnte. Weil natürlich schwarze Musiker durften damals noch gar nicht vor Weißen auftreten, aber die Weißen wollten schwarze Musik hören. Und es hat noch eine Weile gedauert, bis der Jazz sozusagen öffentlich akzeptiert war. Naja, und dann gab es natürlich neben den sozusagen, die vom Kantorenamt oder jedenfalls aus der Kantorenfamilie ihren Weg ins Showbusiness suchten, allen voran Irving Berlin, der überhaupt der populärste Songwriter der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Die ganzen großen Musical-Autoren, die hatten zum ganz großen Teil eine, sozusagen irgendeine Kantorenvergangenheit in der Familie. Und die andere große Quelle war natürlich das jiddische Theater. Und diese Lieder, die damals seit 1880 auf den jiddischen Theaterbühnen erst in Osteuropa, dann in Westeuropa und schließlich in den USA gesungen wurden, die sind dann später ja als jüdische Volksmusik betrachtet worden. Dabei waren das Theaterlieder. Das war eigentlich Musik, die etwas besang, was gerade zu Ende war, nämlich die Welt des Städtels.
Geschriebene Theatermusik.
Das war geschriebene Theatermusik. Das war natürlich der Kitsch, der sozusagen zu Tränen rührte. Ein Publikum, das gerade sich aufmachte aus ökonomischem Elend, aus politischer Verfolgung und aus einfach Auswanderungsdruck in Osteuropa nach Westen zog. Die damalige Massenemigration, nicht nur von Juden, aber eben auch von sehr vielen Juden aus Osteuropa, erst nach Westen in Europa und dann nach Amerika, hat natürlich diese gesamte traditionelle jüdische Lebenswelt zerschlagen. Man hat zwar versucht, das unterwegs und dann in Amerika irgendwie wieder aufleben zu lassen, aber das war dann immer eigentlich schon gestaged. Also dieses Wiederaufleben dieser jüdischen Welt war schon mehr ein Erinnerungsphänomen. Und diese Lieder, das war sozusagen die gedichtete und gesungene Nostalgie eines untergegangenen Städtels, das dann natürlich angefangen wurde zu verherrlichen, wurde natürlich verherrlicht und romantisiert. Das hat man dann ein paar Jahre später schon in den 50er Jahren als jüdische Folkmusik bezeichnet, obwohl es von der Bühne kam.
Kantoren, Kantorenkinder als erste Plattenstars, dann jüdische und jiddische Bühnenlieder. Die Andrews Sisters, 1937 mit «Bei mir bist du Shane», geschrieben von Sholom Sekunda, der 1907 nach den Pogromen in der Ukraine in die USA emigrierte und mehrere jüdische Klassiker wie diesen schrieb. In der Diskothek im Museum in Hohenems finden sich auch jene Platten, die wie in Scheiben gegossene Identitätsangebote funktionierten.
Es gab natürlich die Bildungsschallplatten mit sozusagen der Anleitung, wie ich einen richtigen Setterabend an Pessach feiere, oder eben programmatische Platten mit Beloved Jewish Songs, also wo versucht worden ist, sozusagen ein Kanon von dem zu schmieden, was jüdisches Sentiment ist, was jüdische Kultur ist. Und auf dem waren dann so eine Mischung von solchen jiddischen Theaterliedern, die das Städtel beschworen, ein bisschen israelische Musik, die dann den neuen Muskeljuden beschwor, und ein bisschen was Religiöses für den Hausgebrauch. Das war dann so die Mischung von Schallplatten, die ziemlich beliebt waren nach 1945, also in den 50er, 60er Jahren. Und es gab natürlich Platten, die sich mit dem Holocaust beschäftigt haben, die sich mit Israel und dem neuen Stolz, selbstbewusst, jüdische Soldaten, wir wehren uns, wir sind nicht mehr nur Opfer. Das konnte man in den 60er Jahren eben noch gut verkaufen. Heute wäre das wahrscheinlich eine Schallplatte, die nicht mehr so gut gehen würde.
אוהביו כצאת השמש בגבורתו, אוהביו כצאת השמש בגבורתו.
Mit der Folkmusik in den USA kommt dann auch israelischer Folk, Kibbutz-Folk. Man sieht in der Ausstellung ein Cover mit einer leicht bekleideten jungen Frau in einem Feld, eine Hacke geschultert.
Naja, das ist eben so das Sinnbild des neuen Juden in Israel. Mit der Hacke bestellt er sein eigenes Land. Und dass dieses Mädchen dann auch noch total sexy ist, kommt noch dazu. In kurzen Hosen halt als Pionierin das eigene Land bestellen. So hat man sich das vorgestellt. Theodor Bickel, der diese israelischen Folksongs eingespielt hat, hat irgendwann mal dann etwas ironisch dazu bemerkt, dass diese Aufnahme auf Long Island gemacht worden ist mit einem Model aus New York, die man da in so eine Chalutz-Kleidung, in so eine Pionierkleidung da gestopft hat. Sie mussten dann immer enttäuschte Hörer dieser Schallplatte also abwimmeln, die eben sich gefragt haben, wie man Kontakt zu dieser jungen Israelin bekommen könnte.
Wir haben uns schon längst von Schellack verabschiedet und sind beim Vinyl der LP, der Langspielplatte, angekommen. Und schon löst auch in den 60er und 70er Jahren die Klezmer-Bewegung die eher heroische israelische Folkmusik ab.
Also nachdem man irgendwie in deutschen Volkshochschulen genauso wie in jüdischen Jugendzentren überall auf der Welt mit Horrortanzen irgendwie gequält wurde und mit merkwürdigen Fantasie-Folklore-Kostümen, die da irgendwie sozusagen Israel repräsentieren sollten, gab es eine Gegenbewegung, und die begann eigentlich in den 70er Jahren in den USA. Es waren junge Musiker, die eigentlich auch Jazz machten, die Straßenmusik machten, die in der Regel in der Linken aktiv waren und die angefangen haben, ich sag mal, nach jüdischen Musiktraditionen in Europa und in Amerika um 1900, nach den ja, unbändigen, antiautoritären Musikformen zu suchen. Und auf das, was man stieß, war natürlich Straßenmusik, Musik, die bei Hochzeiten gespielt worden ist, Tanzmusik, Dinge, die ein bisschen anarchisch waren, mit Blaskapellen und improvisierter Musik und ich weiß nicht was. Und dann hat man angefangen, noch alte Leute auszugraben, die einem noch etwas erzählen können, die man noch interviewen konnte darüber, wie 1920 oder 1900 solche Musik gemacht worden ist. Und dann entstanden die ersten Klezmer-Bands in den USA, die eben wirklich Straßenmusik machten, wilde Musik machten, ob das die Klezmerim waren oder die Klezmatics oder Kapelje. Und dann parallel dazu hat ein Israeli namens Veitmann angefangen, eher auf einer etwas feierlichen Ebene mit der Klarinette nach dem Spirit der jüdischen Musik zu suchen, und ist irgendwie auch beim Klezmer angekommen, aus einer ganz etwas anderen sozusagen Perspektive. Und diese Klezmer-Musik hat natürlich dann in Europa jede Menge Nachahmer gefunden, auch sehr viele nichtjüdische Musiker oder Bands, in denen nichtjüdische und jüdische Musiker zusammengespielt haben, die ja eben auch sozusagen die zerstörte jüdische Kultur, das war dann auch wieder ein bisschen eine andere Perspektive, das war eher so ein bisschen die Post-Holocaust nach den jüdischen Ursprüngen der Kultur suchende Romantik der 70er und 80er Jahre. Aber naja, daraus ist natürlich eine sehr spannende Musikkultur entstanden, in der Klezmer mit Jazz und mit orientalischer Musik und mit Tango und mit was weiß ich allem irgendwie gekreuzt wird. Eine sehr lebendige Musikgeschichte daraus entsteht.
Es اسأل علي وارحم عيني اسأل علي وارحم عيني من دمع ريح ودمع كيه اسأل علي.
Was dabei völlig vergessen worden ist lange Zeit, das war eigentlich die große arabisch-jüdische Musiktradition, die völlig abgeschnitten worden ist in den 50er, 60er Jahren durch die Massenemigration aus Nordafrika, die ja verschiedene Gründe hatte. Einerseits hatte sie was zu tun mit der Staatsgründung Israels und damit dem Konfliktpotenzial, das sozusagen losgetreten war mit den Kriegen gegen Israel und den Eroberungen Israels wiederum. Also es gab Konflikte in Nordafrika und auch im Irak und im Iran um die dort lebenden Juden. In Algerien hatte das Ganze dann noch ganz stark mit der Dekolonisierung zu tun, eigentlich in allen Ländern Nordafrikas hat es und im Irak hatte es natürlich ganz viel auch mit dem Ende der Kolonialherrschaft zu tun, den Befreiungskriegen dort. Und gerade in Algerien wurden die Juden natürlich pauschal verdächtigt, quasi auf der französischen Seite gestanden zu haben. Aus den unterschiedlichen Gründen, zum Teil auch einfach aufgrund von israelischer Agitation, die Leute nach Israel zu holen, sind Massen von Menschen, von Juden aus Nordafrika emigriert, zu einem Teil nach Israel, zum Teil nach Frankreich, zum Teil nach Amerika. Und diese ganze jahrhundertealte, lebendige arabisch-jüdische Musiktradition ist kollabiert. Und wir begegnen hier auf Schallplatten den großen Stars der ägyptischen Musik, der marokkanischen Musik, der griechischen Musik, der algerischen Musik. Leila Mourad war in den 30er Jahren der größte Filmstar und Gesangsstar Ägyptens. Sora El Fassia war die Hofsängerin Mohammed des V. Rosa Ashkenazi war der größte Star des griechischen Rembetiko. Und aus allen ist irgendwie nach dem Abschied aus diesen Ländern nichts geworden. Leila Mourad ist geblieben und ist Muslim geworden. Also sie ist übergetreten und hat aber trotzdem in den 50er Jahren, nachdem es ziemlich viele Angriffe auf sie gab, weil sie eben doch quasi als Jüdin attackiert worden ist, dann ihre Karriere beendet. Sora El Fassia ist nach Israel emigriert, hat gedacht, sie könnte dort ihre Karriere fortsetzen und ist irgendwie im Sozialbau in Aschkelon gelandet und eher in Armut gestorben. Rosa Ashkenazi hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, hat sich in der griechischen Militärdiktatur zurückgezogen, ist dann kurz vor ihrem Tod noch zum Christentum übergetreten und dann gestorben, aber hat eben auch ihre Karriere nach 45 nicht fortsetzen können. Die großen Plattenfirmen in Israel haben sich mit dieser Musik nie beschäftigen wollen. Und zwar warum? Weil die haben weiter Arabisch singen wollen. Und das war in Israel ein No-Go. Die haben sich durchaus sehr selbstbewusst weiterhin als arabische Juden verstanden. Und das ging nicht mehr in Israel.
Die jüdisch-arabischen Musiker und Sängerinnen haben in Israel keinen Fuß auf den Boden gekriegt.
Ein sozusagen Weg in diese Gegenwart war natürlich der Jazz und die Beziehung eben auch von jüdischen Musikern zur Jazzmusik. Jüdische Musiker gehörten zu den ersten, die mit schwarzen Musikern, mit Jazzmusikern gemeinsam aufgetreten sind und die tatsächlich auch Motive dieser Jazzmusik in den Mainstream geholt haben. Auch da wurde dann sehr schnell irgendwie mit viel Ressentiment darüber gesprochen, dass eben Jazz, also auch nicht nur in Deutschland und von den Nazis, sondern genauso gut auch schon in Amerika, wurde Jazz als Negermusik verteufelt. Und es wurde den Juden der Vorwurf gemacht, dass sie quasi diese Negermusik nobilitieren würden und mit die Negermusik quasi in den Mainstream holen würden. Also sozusagen, es gab da antisemitische Fantasien quasi über ein Bündnis zwischen Schwarzen und Juden. Aber was tatsächlich der Fall war, war natürlich, haben sich Juden den unterdrückten Schwarzen zum Teil nahe gefühlt. Irgendwie gab es da natürlich ein gewisses Verständnis für deren Situation als Unterdrückte. aus der eigenen Perspektive, der eigenen Verfolgungsgeschichte heraus. Das war manchmal auch ein bisschen romantisiert, also man hat das dann auch sozusagen, wir haben es jetzt schon geschafft in der amerikanischen Gesellschaft, jetzt können wir den anderen was Gutes tun. In der Tat, ein bisschen haben sie es auch gemacht. Also es gibt sozusagen so wichtige Ereignisse in der Geschichte des Jazz, die natürlich tatsächlich mit jüdischen Musikern zu tun hatten. Benny Goodmans großes Konzert 1938 in der Carnegie Hall mit einer wirklichen sozusagen All-Star-Band mit sehr vielen schwarzen Musikern, die er sozusagen zum ersten Mal auf die Bühne der Carnegie Hall gebracht hat. Also damals sozusagen der angesehenste Ort der Kultur und der Musik. Damit hatte man es geschafft, angekommen zu sein im Herzen der Gesellschaft.
Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Brüche und Aufbrüche. Die musikalische Tradition der jüdischen Gebete, die Musik der Kantoren war nicht länger nur in der Synagoge zu hören. Die Kinder der Kantoren brachen aus der Tradition aus und machten Musik für alle. Ihre jüdische Erfahrung, ihre Konfrontation, ihr Migrationshintergrund, ihre Mehrsprachigkeit spielten dabei eine wichtige Rolle. In der Diskothek im Jüdischen Museum in Hohenems hängen, nicht zufällig, den Covers der Kantoren, jene der Punkmusiker gegenüber.
Alan Vega, einer der ersten Punkmusiker mit der Band Suicide, hat den legendären Rockclub CBGB mal unsere Synagoge genannt. Dieser Rockclub ist gegründet worden von Hillel Kristal, auch er ein Sohn russisch-jüdischer Einwanderer in New York. Und das war sozusagen die Keimzelle von Punk und New Wave. Und die ersten Musiker, die in diese Richtung sich bewegten, wie Lou Reed zum Beispiel, noch als Louis Rabinowitz geboren, die haben die Widersprüche des 20. Jahrhunderts sozusagen aggressiv und lautstark auf die Bühne gebracht. Und das, was die machen, ist natürlich keine jüdische Musik. Es ist das Austragen jüdischer Erfahrung in der Konfrontation mit anderen. Und die meisten Punkbands, mal jetzt abgesehen von den Punkbands, die nur jüdische Musiker haben, wie The Dictators oder Suicide oder Bad Religion oder solche Bands, die meisten Punkbands haben jüdische und nicht jüdische Mitglieder. Bei den Ramones, also einer der bekanntesten Punkbands überhaupt, zwei jüdische Kinder von Holocaust-Überlebenden, ein erklärter Hitler-Fan und einer, der sich noch nicht so richtig entschieden hat. Und die haben auf der Bühne so laut und so aggressiv, wie man sich das vorstellen kann, die Widersprüche des 20. Jahrhunderts ausgetragen. Sie haben beide, oder sie haben, wenn man so will, sie haben alle eins gemeinsam gehabt, nämlich diese Tabus ihrer kleinbürgerlichen Familien nicht mehr auszuhalten, daraus auszubrechen, politisch unkorrekt zu sein, sich mit der unterschwelligen, positiven wie negativen Faszination der Nazis auseinanderzusetzen, des Holocaust. Sie haben das gemacht, was ihre Eltern, egal ob Juden oder Nichtjuden, am meisten provoziert, nämlich über das zu reden, worüber die alle nicht reden wollen. Dass sie das quasi nicht harmonisch gemeinsam getan haben, sondern auf der Bühne auch im Kampf miteinander hat dazugehört. Im Kampf miteinander und im Kampf mit sich selbst. Ich meine, zu der Punkmusik hat ja auch viel Aggression gegen sich selbst gehört. Die haben sich auch zum Teil wirklich kaputt gemacht. Ein Lied von den Ramones hat einen sehr bezeichnenden Refrain. Ich meine, das erste Lied von ihnen, mit dem sie berühmt wurden, hieß Blitzkrieg. Aber der Refrain eines anderen Liedes, nämlich Command, ging so. Erste Regel: die deutschen Gesetze beachten. Zweite Regel: immer nett zu Mama sein. Dritte Regel: sprich nicht mit Kommunisten. Vierte Regel: iss nur koschere Salami. So aporetisch, so widersprüchlich, so zynisch war das Programm. Also da ist sehr viel Autoaggression. Und ich meine, die hat einen Grund. Ich meine, bei Lou Reed, wenn man nur daran denkt, der ist in halt so eine spießige jüdische Familie, kleinbürgerliche Familie geboren, die ihn in Elektroschocktherapie geschickt hat, weil sie ihn verdächtigt haben, irgendwie homoerotische Neigungen zu haben und haben gedacht, das könnte man doch mit Elektroschocks ihm austreiben. Davon ist er abgehauen. Er ist groß geworden in einer Welt von Tabus und nicht darüber reden und nur nicht auffallen und schauen, dass man in der Gesellschaft irgendwie Erfolg hat, aber möglichst nur nicht über das Judentum redet und so weiter und so weiter. Dass daraus eine Aggression auch entstehen kann, nur so wie kein Wunder, nicht?
Hanno Löwy präsentiert im Jüdischen Museum in Hohenems nicht nur ein ironisches Porträt jüdischer Identitätsentwürfe und Erfahrungen aus dem vergangenen Jahrhundert in der Popkultur. Er erzählt auch eine universelle Geschichte. Pop erlaubt ein Ausspielen von diversen Identitäten. Begeben wir uns aber bei der Frage nach Identität, egal ob jüdische oder andere, nicht immer auf ein Minenfeld? Sind nicht schon genug Massaker aufgrund von Identitätsansprüchen oder vermeintlicher Identität geschehen? Fragen wir Kaspar Battege. Der Forscher hat einen Essay über Judentum und Popkultur verfasst.
Ja, ich denke, dass gerade das Feld eben des Jüdischen in der Popkultur sehr gute Beispiele bietet, um daran zu sehen, wie problematisch es ist, von festen Identitäten zu sprechen. Weil man an diesen Beispielen sehr eindrücklich sieht, dass Identität immer etwas ist, das mit Ambivalenz verbunden ist. Also wenn wir uns im Spiegel anschauen und eine Figur in diesem Spiegel sehen, dann sind das ja nicht wir selber, sondern es ist eben diese Figur und da gibt es immer eine Differenz. Und diese Differenz, die zwischen etwas, mit dem wir uns identifizieren und uns selber ist, die kann man entweder betonen und lustig damit spielen oder man kann sie negieren und sagen, es gibt keine Differenz. Aber ich glaube eben, dass gerade viele jüdische Künstler, Künstlerinnen sehr gerne damit spielen.
Jüdische Identität als Spiel, nicht als etwas in Granit geschlagenes, als etwas Eindeutiges. Kaspar Batteges Essay ist aus einem Unbehagen heraus entstanden.
Mir war immer unwohl, weil jüdische Identität immer entweder so romantisch verklärt wurde, dass ich überspitze jetzt ein bisschen, oder man eine Opferrolle von außen zugeschrieben bekommen hat oder das sogar selber angenommen hat. Ja, also das sind natürlich immer Juden und Nicht-Juden beteiligt an diesem Unbehagen. Oder dann nicht der ganze Nahostkonflikt, der irgendwie aufprojiziert wird, auch in Europa. Und ich hatte die Idee, dass in der amerikanischen oder amerikanisch geprägten Popkultur dieses Unbehagen, diese festen Identitätszuschreibungen unterlaufen werden können. Also dass man dort sieht, wie das unterlaufen wird. Dass eben ein anderer Umgang dort besteht.
Sehr berühmt ist dieses Spiel mit Identität geworden. Der Film Der Stadtneurotiker von und mit Woody Allen.
It's a nice ham this year, Mom.
Oh yeah. Grammy always does such a good job.
Great sauce.
It is. It's dynamite ham.
Annie's mother. It's really beautiful. And they're talking swap meets and boat basins, and the old lady at the end of the table is a classic Jew hater. And they really look American, you know, very healthy. They're, like, they never get sick or anything. Nothing like my family. You know, the two are like oil and water.
Es gibt in Woody Allens Klassiker von 1978, Annie Hall, zu Deutsch Der Stadtneurotiker, eine Szene, wo dieser jüdische Komiker aus Manhattan seine nicht-jüdische Freundin auf dem Land besucht. Und sie sitzen am Tisch, es ist Ostern, sie essen Schinken. In dieser Tischrunde sagt dann eben dieser Charakter von Woody Allen, dass er sich jetzt wirklich jüdisch fühlt, weil diese Leute hier so nicht jüdisch sind. Und man sieht dann für eine Sekunde oder so Woody Allen im Gewand eines chassidischen orthodoxen Juden mit dem Schläfenlocken und schwarzer Kluft. Und er sagt dann, dass auch die Großmutter von seiner Freundin so eine klassische Antisemitin sei. Es gibt verschiedene Fragen, die sich an dieses Bild eigentlich knüpfen. Ja, man kann sich fragen, ist dieses Bild des orthodoxen Woody Allen, ist das Bild, das diese Familie von ihm hat, also er so als Erzjude, oder ist es das Bild, wie er denkt, dass die Familie denkt, er sei, oder ist es vielmehr das Bild, wie er selber als säkularer Intellektueller denkt, dass er eigentlich sein müsste oder dass er vielleicht doch gerne wäre irgendwie oder dass er Angst hat, dass die Leute... Also es ist ein sehr komplexes Spiel mit Identitätswahrnehmungen in dieser Szene. Und das hat mich fasziniert und deswegen war das auch der Ausgangspunkt dieses Buches.
Geistert da noch so der ewige Jude herum?
Ja, ich denke schon, dass da auch diese Idee dahinter steckt, es gibt etwas vom Jüdischen, das nicht abzulösen ist, so eine ewige Identität, die man mit sich rumschleppt, wie eine Schuld oder so. Ja, aber auch, das ist auch komplex, es ist nicht nur die Schuld gegenüber den Christen oder so, sondern auch dass die Verpflichtung gegenüber dem Judentum, eigentlich dort zu bleiben. Und Woody Allen als säkularer Intellektueller, der eben nicht mehr religiös ist, fühlt sich auch schuldig. Ja, also das impliziere ich jetzt alles. Nicht mehr in der Religion anzuhängen, also Tradition vielleicht besser. Also es ist sehr viel in dieser Stelle enthalten.
Wer Identität sagt, sagt natürlich auch Minderheit. Aber etwas anderes ist es, eine Minderheit gegenüber einer Mehrheit zu sein, als eine Minderheit unter Minderheiten.
In den 70er Jahren, denke ich, war auch in den USA das Judentum nicht so offensiv. Das Jüdische, die jüdische Tradition war nicht so offensiv in den Mainstream-Medien sichtbar. Das hat sich aber so ergeben. Woody Allen war da eine wichtige Figur dafür. Und ich denke, ab den 2000er Jahren gilt dieser Satz, dass man das, man sieht das in populären Serien wie eben Sex and the City zum Beispiel, dass Judentum nicht mehr die klassische Minderheit ist, über die sich so ein, das Christentum eigentlich definiert, sondern es gibt Italiener, Iren, ich weiß nicht, Chinesen und so weiter und so weiter und Juden. Und die bilden alle so ein Mainstream der Minderheiten. Das ist so ein Schlagwort in der Pop-Forschung, das nicht von mir kommt, aber dass es gar kein Mainstream kulturell gesehen mehr gibt, sondern nur Minderheiten, die miteinander agieren.
Es ist schick, einer Minderheit anzugehören.
Ich denke schon, ja. Das wird auch inszeniert. Und es gibt einen gewissen, so einen jüdischen Hipness-Faktor, denke ich. Das hat übrigens...
Diaspora-schick.
Ja, man hat das wirklich so sich auch inszeniert. Ich denke, es kommt ursprünglich eigentlich davon, dass man schon in den 50er Jahren in den USA das gewisse Hipster, ja, das gibt es heute auch wieder, damals war das noch ein bisschen anders, aber weiße Mittelklasse Jugendliche fanden, es wäre eigentlich doch schick, schwarz zu sein. Weil das sind doch die, die existenziellen Erfahrungen machen, die, die wirklich noch die Energie haben, Jazz machen, dass man dort etwas Authentisches findet, dass man in diesem anderen weißen Mittelschichtenleben nicht mehr hat. Und ich denke, dass viele Juden auch angefangen haben, wieder die gebrochene Erfahrung des Jüdischen, also die Exilerfahrung, die Tradition, die europäische Tradition, dass das sich dem zugewendet haben, um quasi dieses in der Minderheit sein, dieses Existenzielle, das man gemeint hat, dort zu finden, das betonen wollten.
In diesem Zusammenhang darf man daran erinnern, dass in der Popmusik häufig eine Babylon-Sehnsucht thematisiert wird. Momente, in denen sich ein Widerstand gegen den Übergang der jüdischen Minderheit in einen Teil der Mehrheit zum Ausdruck gebracht wird. Sehnsucht nach dem Anderssein wäre das, Sehnsucht nach Babylon. Sehnsucht nach dem Exil im Gegensatz zur Jerusalem-Sehnsucht, die ihren Ausdruck im Wunsch nächstes Jahr in Jerusalem findet.
You were the promise of dawn. That was the morning after. You were Jesus Christ, my Lord. I was the moneylender. You were the sensuous woman. You feel booked with so much joy. You are the man, you will orgasm. I was a dirty little boy.
Dieser Song ist wie alle Leonard Cohen Songs extrem vieldeutig und anschlussfähig für Interpretationen und so suggeriert, so auch Geheimnisvolles und Romantisches. Das fasziniert eben an diesen Lyrics schon seit Generationen. Dieser Song, da habe ich jetzt gedacht, weil er auch schon so anfängt. You're Jesus Christ, my Lord, I was the moneylender. Also du bist Jesus Christus und ich bin der Geldverleiher. Und der Geldverleiher ist wirklich ein jüdisches Stereotyp par excellence, also der geldgierige Jude. Und
nicht, das geht dann immer so weiter.
Und das geht immer so weiter mit so Gegenüberstellungen von verschiedenen Figuren. Und ich habe mir gedacht, es geht in diesem Song wirklich um Repräsentation und um Identität. Und der Song spricht auf einer Metaebene wirklich darüber, wie Ambivalenz funktioniert bei diesem Vorgang, dass man sich mit gewissen Dingen identifiziert. Und ich glaube auch, dass es eine gewisse Ironie aus diesem Song spricht. Also diese aufgeladenen Figuren, die werden recht ironisch vorgebracht.
Song über Zweifelhaftigkeit und Brüchigkeit von Identität an sich.
Ja, also der Refrain nicht lautet «And is this what you wanted?» Ist es das, was du wolltest? «To live in a house that is haunted by the ghost of you and me?» Also in einem Haus zu leben, der von einem Geist von dir und mir bewohnt ist. Und ja, für mich war das so im Grunde genommen dieser Geist von dir und mir, das ist eben, also dieses Gespenst, besser gesagt, das Gespenst. Das sind diese Bilder, mit denen man sich identifiziert, die aber immer etwas Gespenstisches haben. So, die uns auch heimsuchen.
Leonhard Cohen liebt die Mehrdeutigkeit, die Zweideutigkeit, auch wenn er in die Rolle des Priesters schlüpft, etwa vor israelischem Publikum, das dessen Gebet erkennt und Amen ruft. Kaspar Battege.
Also das war, ich glaube, 2009 in einem Konzert bei Tel Aviv, wo man wirklich sieht, was Pop ist, glaube ich. Weil auf der einen Seite ist er wirklich ein Popstar, mit dem sich Zehntausende, Millionen eigentlich identifizieren. Er ist ein Role Model, er ist eine Art Guru, nicht? Man, er hat auch kultische Funktionen und er spielt das aus. Ja, und nicht zuletzt das Zeichen von Leonard Cohen, auch bei der letzten World Tour, glaube ich, sind diese zwei Hände, diese gespreizten, das ist das Zeichen der Kohanim, also der Priester im Judentum, im jüdischen Ritus. Und damit spielt er. Und eben jetzt hier, wenn er in Zürich ein Konzert macht, dann erkennen das nur sehr wenige Leute wahrscheinlich. Aber wenn das natürlich in Tel Aviv stattfindet, dann ist das allgemein bekannt. Und dort ist das ein ganz anderer Kontext.
So, dear friends, you have a letter for Adonai Vishmerecho. You wear Adonai Ponovi Lecho Avi Kunecho.
Ambivalente Identität. Jede Identität ist ambivalent. Das lehrt uns insbesondere die Geschichte der populären Musik des 20. Jahrhunderts, die auch eine jüdische Geschichte ist. Und Geschichte, in der wir uns alle wiederfinden. Das war die Passage unter dem Titel «Schellack und Vinyl – Ein jüdisches Jahrhundert auf Schallplatte». Eine Sendung von Martin Heule.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.